ARD.
Iran und Israel. Steuert die Region auf einen neuen krassen Schlagabtausch zu? Darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. In Ägypten ist in dieser Woche hart über Frieden in Gaza verhandelt worden. Aber die Menschen im Iran machen sich gerade richtig Sorgen. Sie haben Angst, wenn der Konflikt in Gaza jetzt wirklich zu Ende ist, könnte Israel seine militärische Schlagkraft wieder Richtung Iran bündeln. Die beiden Seiten haben noch eine Rechnung offen. Der letzte Mini-Krieg ist ja nur ein paar Monate her. Vielleicht erinnert ihr euch, hat gerade mal 12 Tage gedauert. Und der steckt den Menschen im Iran noch in den Knochen.
Nichts liegt hier in unserer Hand. Man kann maximal versuchen, den Ist-Zustand zu halten, damit es nicht noch schlimmer wird. Und dann denke ich manchmal, ob wir einen möglichen nächsten Krieg überhaupt überleben würden.
Ihr hört den Weltspiegel-Podcast für alle, die die Welt ein Stück besser verstehen wollen. Tja, tickt jetzt die nächste Bombe und schlittern Iran und Israel womöglich in eine neue Auseinandersetzung. Jetzt, wo in Gaza der Frieden zum Greifen nahe ist. Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast und dafür habe ich einen super Gast gewonnen, unsere Korrespondentin Katharina Willinger. Wir erreichen sie genau an dem Ort, um den es heute geht. In Teheran nämlich, der Hauptstadt des Iran. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir mit ihr ganz tief eintauchen in den Alltag der Menschen und in das, was sie gerade so bewegt. Iran ist ein Land, in dem ausländische Journalisten nicht gerade immer willkommen sind. Aber jetzt ist sie bei uns und bei uns sehr willkommen. Freue mich. Hi Katharina.
Hallo Philipp. Danke für die Einladung.
Katharina, du bist ja schon ein paar Tage im Iran. Mhm. Nimm uns mal mit in die Straßen Teherans. Wie sieht's dort aus? Wie erlebst du die Stadt?
Also das ist schon interessant, würde ich sagen, und auch gleichzeitig beeindruckend, wie sich das Straßenbild in den letzten Jahren hier in Teheran, also in der Hauptstadt vor allen Dingen, entwickelt hat. Da spreche ich jetzt vor allen Dingen von den vielen Frauen ohne Kopftuch, die auf der Straße unterwegs sind. Das ist wirklich explodiert, würde ich fast sagen. Vor allen Dingen in den letzten Monaten. Es gab ja diesen 12-Tage-Krieg, sind wir mittendrin schon im Juni. Und ich war kurz danach im Iran und jetzt mit ja etwa 3 Monaten Abstand wieder. Und es sind noch mehr Frauen geworden ohne Kopftuch. Ich sehe wahnsinnig viele Frauen, die Motorrad fahren. Dazu muss man wissen, das ist im Iran verboten tatsächlich. Das ist eine Grauzone. Und ansonsten würde ich sagen, dass die Stimmung, wenn wir von der Stimmung sprechen, schon immer noch sehr deprimiert ist, immer noch sehr sorgenvoll davor, dass es einen neuen Krieg, eine zweite Runde sozusagen geben könnte.
Der 12-Tage-Krieg und Irans Atomprogramm. Im Juni 2025 gerät der Nahe Osten an den Rand eines großen Krieges. 12 Tage lang fliegen Raketen und Drohnen. Der erste offene Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran. Auslöser ist ein groß angelegter Angriff Israels auf iranische Atomanlagen, Kommandozentralen und Stützpunkte der Revolutionsgarden. Auch die US Air Force ist im Einsatz und wirft bunkerbrechende Bomben über dem Iran ab. Wochenlang hatten sich Hinweise verdichtet, dass Teheran kurz davor steht, waffenfähiges Uran herzustellen. Für Israel ist das eine rote Linie, eine existenzielle Bedrohung. Der Angriff soll das iranische Atomprogramm lahmlegen. Doch das Land reagiert mit Vergeltung. Hunderte Raketen und Drohnen fliegen Richtung Israel. Viele werden abgefangen, einige richten schwere Schäden an. Am Ende erklärt jede Seite den Sieg für sich. Aber einen klaren Sieg gibt es für beide Seiten nicht. Und genau das macht den Menschen Angst. Hat sich die Sorge der Menschen denn bewahrheitet, dass die Mullahs nach dem Angriff der USA und Israels, diesem sogenannten 12-Tage-Krieg, den hast du ja gerade auch schon erwähnt, dass die noch härter durchgreifen werden?
Also ich finde die Formulierung Zuckerbrot und Peitsche hier ganz treffend. Das ist eine innenpolitische Strategie, die ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert stammt. Ich habe das tatsächlich nochmal nachgeschlagen, weil ich es so zutreffend auf die aktuelle Lage hier finde. Zuckerbrot ist das, was ich schon erwähnt habe. Es sind sehr viele Frauen ohne Kopftuch unterwegs. Frauen fahren Motorrad. Und das ist nicht so, dass das plötzlich erlaubt ist, sondern das ist so ein Ventil, was man in der Islamischen Republik Iran immer mal wieder öffnet, damit die Menschen ihren Frust ablassen können und damit sie nicht bei der kleinsten Kleinigkeit, und Gründe hätten die Menschen ja viele, auf die Straße gehen und protestieren. Und dann eben Peitsche, weil wir schon gesehen haben, jetzt vor allen Dingen wieder nach diesem 12-Tage-Krieg gegen Israel im Juni, dass es tausende Festnahmen gab von Menschen, denen man vorwirft, dass man mit dem Ausland, vor allen Dingen mit Israel, zusammengearbeitet hat. Es gab Verurteilungen schon und es gab auch Hinrichtungen. Und da ist natürlich eine große Sorge im Land vor dem, was kann man sagen, wie kritisch kann man sich noch äußern. Die ist ganz klar da, aber es finden sich schon immer noch Menschen, mit denen man sprechen kann.
Mhm. Zuckerbrot und Peitsche, sagst du. Du hast ja auch einige junge Menschen in Teheran gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass denen der Schrecken des Krieges noch im wahrsten Sinne in den Knochen steckt, oder?
Das würde ich schon so sagen. Also es sind viele Menschen, die mir berichtet haben bei meiner letzten Reise vor 3 Monaten und jetzt auch, dass sie bei Geräuschen beispielsweise sehr einfach, sehr schnell zusammenzucken, dass man sich einfach denkt, jetzt geht's wieder los. Das haben sehr viele Menschen mir gesagt. Viele haben ihre Fensterscheiben abgeklebt gelassen. Das ist ja, das macht man in Kriegsgebieten tatsächlich, dass wenn es einen Einschlag gibt in der Nähe beispielsweise, dass das Glas im Haus dann nicht in 1000 Teile zerbricht. Und das habe ich sehr oft gesehen an Fenstern, dass die Leute diese Klebestreifen gar nicht abgenommen haben. Das ist was, das spürt man. Und dann eben diese Unsicherheit, was jetzt eigentlich passiert, weil man muss ja schon sagen, dieser Krieg ist schon so ein bisschen im luftleeren Raum geendet. Nach 12 Tagen hieß es plötzlich maßgeblich durch den amerikanischen Präsidenten Trump, es ist Schluss. Aber das Ziel, was die Israelis ursprünglich ausgerufen hatten, nämlich dass sie die Atomanlagen zerstören wollen, das Nuklearprogramm, das ist ja so wohl nicht erreicht worden. Also es gibt sehr viele Fragezeichen. Der amerikanische Geheimdienst hat sehr schnell schon nach Ende des 12-Tage-Kriegs Zweifel geäußert, dass das Uranium, dieses hoch angereicherte Uranium, um das geht's, dass das gar nicht zerstört wurde. Und die Israelis haben ja auch immer wieder deutlich gemacht, dass es ihnen nicht ausschließlich ums Nuklearprogramm geht, dass es ihnen um Führungspersonen hier im System geht. Und deswegen glauben auch viele Menschen hier im Iran, dass es nochmal in eine zweite Runde gehen könnte. Und wenn man sich ansieht, wie sich die Regierung, die iranische, äußert, dann ist das jetzt nicht besonders deeskalierend, sondern man gießt auch immer wieder Öl ins Feuer. Es gibt Hardliner, die drohen, die sagen, es kann uns niemand angreifen, wir können uns gegen jeden verteidigen, wir nutzen die Situation jetzt, um unser Atomprogramm weiter hochzufahren, es werden Raketentests veranstaltet und das bereitet schon sehr vielen Menschen im Land Sorge, würde ich sagen.
Mhm. Über die politischen und die militärischen Folgen des Krieges können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Mich würde vor allem mal interessieren, wie du die Menschen dort erlebst nach diesem Krieg zwischen Israel, dem Iran und ja auch den Bombenangriffen der Amerikaner. Du warst bei einem Künstler-Ehepaar, die haben dich nach Hause, glaube ich, eingeladen oder in ihr Atelier. Wie war das?
Das war wahnsinnig spannend und beeindruckend. Man muss dazu sagen, dass da nicht mehr so viele Menschen bereit sind, mit einem vor der Kamera zu sprechen, dass sie Sorge haben, dass es Konsequenzen geben kann. Das ist natürlich nichts, was im Iran neu ist. Das ist seit vielen Jahren so, aber es hat sich nochmal in den letzten 2-3 Jahren weiter verschlechtert, würde ich sagen. Und dass sie jetzt mit mir vor der Kamera sprechen, offen sprechen, das ist tatsächlich beeindruckend gewesen, weil sie sehr klare und deutliche Worte gefunden haben für die Lage im Land. So, die leben im Zentrum von Teheran, Hananeh und Nima sind beide Ende 20. Sie ist Malerin, er ist Bildhauer und haben im Keller ihres Hauses ein Atelier sich eingerichtet, in dem sie auch die meiste Zeit des Krieges verbracht haben. Familie und Freunde haben Teheran damals verlassen. Und sie haben aber gesagt, sie bleiben, sie wollten ihre Katze nicht allein lassen und wussten aber, das war, glaube ich, der Hauptgrund, gar nicht so recht, wo sollen sie eigentlich hin?
Ja, lass mal hören, was sie sagen.
Ich dachte sehr oft, jetzt ist direkt neben uns etwas eingeschlagen. Aber meistens waren es nur Luftabwehrgeschosse. Um uns herum wurde kein Gebäude zerstört, aber die Luftabwehr schoss alle 2 Stunden.
Ich bin wütend, weil ich denke, dass Schritt für Schritt falsche Entscheidungen getroffen werden. Es wirkt, als gäbe es einen festgelegten Pfad, auf dem wir mit Höchstgeschwindigkeit auf einen Abgrund zufahren, in den wir aber nicht reinfahren wollen.
Dass die Menschen mit dir so offen sprechen, du hast das ja gerade schon erwähnt, ist bestimmt nicht ungefährlich. Es gibt Festnahmen, Menschen verschwinden. Warum tun sie das trotzdem? Ist der Frust so groß bei vor allem jungen Menschen?
Der Frust ist groß und ich glaube, man möchte auch dem Ausland gerne einen anderen Blick präsentieren. Also diese Bilder der demonstrierenden Hardliner, die machen ja relativ oft die Runde, weil diese Bilder, die schaffen es aus dem Land. Da gibt das System dann auch Genehmigungen für Journalisten, das zu drehen, also Regimetreue, die quasi für die Führung demonstrieren. Oder jetzt vor wenigen Tagen gab es anlässlich des Todestags von Hassan Nasrallah eine Demonstration in Teheran. Da dürfen Journalisten dann drehen. Und diese Bilder, die schaffen es dann auch sehr oft ins Ausland. Und ich glaube, viele junge Menschen, die wollen einfach, dass man auch eine andere Seite des Irans zeigen kann. Das ist ihnen wichtig. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall, Philipp, mutig. Und man kann nie ausschließen, dass ihnen da nicht eine Konsequenz droht.
Der Iran ist ein Land voller Widersprüche. Eine junge, gut ausgebildete Gesellschaft trifft auf ein autoritäres Mullah-System. Seit der Revolution von 1979 regieren die Geistlichen, angeführt vom obersten Führer Ali Khamenei. Ihre Macht sichert die sogenannte Islamische Republik mit Hilfe der Revolutionsgarden. Sie kontrollieren Wirtschaft, Medien und Militär. Wegen des iranischen Atomprogramms hat der Westen Sanktionen gegen den Iran erlassen. Sie lähmen das Land, die Preise steigen, Perspektiven für junge Menschen fehlen. Als 2022 Jina Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei stirbt, angeblich hat sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen, brechen landesweit Proteste aus. Frauen reißen sich die Kopftücher herunter, fordern Freiheit und Gleichberechtigung. Der Staat schlägt brutal zurück und unterdrückt die Proteste mit aller Härte. Doch die Wut bei jungen Menschen auf den Staat bleibt bestehen. Heute trotzen viele Frauen den Regeln, zeigen ihr Haar, riskieren Strafen. Es ist ein stiller Widerstand und ist auch gefährlich, sichtbar nur in kleinen Gesten. Mir ist aufgefallen, du hast in der Tagesschau, habe ich dich in der Schalte gesehen, da trägst du ein Kopftuch. Ich glaube, das musst du ja auch, denn das gehört zu den Auflagen, dass du dort überhaupt als Journalistin arbeiten darfst. Aber im Hintergrund habe ich eine Frau gesehen ohne Kopftuch, die durchs Bild gegangen ist. Hat mich schon überrascht.
Das ist auch für mich ein Konflikt tatsächlich. Du hast es richtig gesagt. Ich trage ja in meinem normalen Alltag außerhalb des Irans kein Kopftuch. Ich bin keine Muslima. Also dieses Kopftuch trage ich, weil es eine Auflage ist. Es ist eine Auflage, ist das Gesetz im Iran, das zu tragen. Und man kann davon ausgehen, dass ich als Journalistin, wir stehen ohnehin schon unter Beobachtung, ohnehin schon unter Druck, dass ich dann Probleme bekomme, dass man ein Visum mir nicht erteilt. Das gab es in der Vergangenheit auch schon immer wieder, dass Journalistinnen eben, wenn sie das Kopftuch abgesetzt haben, dann Probleme bekommen haben. Jetzt ist es aber so, dass um mich herum natürlich sehr viele, vor allen Dingen junge Frauen, das Kopftuch ablegen. Das machen sie als private Entscheidung gegen das System. Das ist eine Protestentscheidung, ein Stück Freiheit, das sie sich auch erkämpft haben. Und das bringt mich als Reporterin dann durchaus auch in einen Konflikt. Ja? Also ich müsste es aufsetzen vor der Kamera, bin dann aber mit ihnen zu Hause oder auf einer Veranstaltung, wo sie, die Frauen, das Kopftuch absetzen. Das ist eine Gratwanderung für mich. Und es ist eine Grauzone, wo man als Reporterin manchmal gar nicht so richtig weiß, wie man sich verhalten soll, wie man sich verhalten kann. Aber, und das ist mir schon wichtig zu betonen, weil ich habe da schon in den letzten Jahren immer wieder auch Kritik für geerntet, dass ich mich in die Tagesschau stelle mit Kopftuch. Aber das schluck ich gerne, dass ich da mir den Stoff auf den Kopf setze für den Moment, um aber zumindest journalistisch Geschichten aus dem Land transportieren zu können, die es sonst vielleicht gar nicht geben würde. Also es ist eine schwierige Situation, du merkst es, ich ringe auch ein bisschen mit den Worten, aber ich glaube, wenn ich mich da gar nicht dran halten würde, dann hätte ich keine Möglichkeit mehr hier zu arbeiten.
Das Kopftuch nicht mehr tragen zu müssen, mehr Freiheiten zu bekommen, vor allem für die Frauen, das ist ja das Thema gewesen vor 3 Jahren bei den Protesten 2022, Frau, Leben, Freiheit. Viele junge Iranerinnen und Iraner haben nach diesen Protesten gehofft, dass sich etwas ändert. Was würdest du sagen, wie ist die Stimmung heute? Hat sich mit dem Krieg gezeigt vielleicht, dass alles nur noch komplizierter geworden ist?
Ich würde sagen, dass die Stimmung tatsächlich zwischen Hoffnungslosigkeit und Wut schwankt. Das hat verschiedene Gründe. Fehlende Freiheiten, Unterdrückung der Pressefreiheit, Einschränkung der Menschenrechte. Aber es ist eben auch ein großer Faktor die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist seit Jahren immer weiter nach unten gegangen, eine Wirtschaftskrise, hausgemacht zum Teil durch Korruption, durch Misswirtschaft, aber eben auch durch mehr als 6.000 Sanktionen, die gegen das Land in Kraft sind. Viele richten sich ja gegen die Führung, auch aufgrund des Atomprogramms. Aber sie treffen eben auch die Bevölkerung sehr direkt. Die Währung ist weiter abgesackt, die Verteuerungsrate ist wieder gestiegen. Viele junge Leute denken ans Auswandern, viele haben es schon längst getan. Brain Drain ist das Stichwort, also wenn gut ausgebildete Menschen abwandern, ins Ausland gehen. Und das ist tatsächlich was, was natürlich ein Land auf Dauer vor eine große Herausforderung stellt. Aber es gibt eben auch Menschen wie Hanane und Nima, die beiden jungen Künstler, die habe ich natürlich auch gefragt, ob sie mit dem Gedanken spielen, auszuwandern. Und die meinten, dass sie das schon hatten vor 1-2 Jahren, aber dass sie das jetzt wieder verworfen haben. Dass sie einfach sagen, das ist unsere Heimat, die lassen wir uns nicht wegnehmen. Und es braucht junge Menschen, die eben versuchen, Stück für Stück, Schritt für Schritt irgendwas zu ändern. Aber sie sind sich tatsächlich nicht sicher, ob es was sein wird, das jetzt positiv sein wird oder ob es schlimmer wird im Land. Viele sagen, in den nächsten 6 Monaten wird was passieren hier. Aber keiner kann so richtig sagen, was genau.
In welche Richtung könnte es denn gehen? Welche Optionen gibt es?
Wir sehen ja, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder Proteste innerhalb der iranischen Bevölkerung, die sich auch direkt gegen das System, gegen die islamische Führung gewandt haben. Und die wurden ja sehr blutig niedergeschlagen. Also bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten im Herbst vor 3 Jahren mittlerweile ist es her, soll es, da sind die Zahlen unterschiedlich, laut Menschenrechtsorganisationen mindestens 400, 500, 600 Tote gegeben haben, umgebracht durch sogenannte Sicherheitskräfte der Führung. Und da ist natürlich eine Angst da, dass auch neue Proteste blutig niedergeschlagen werden. Dann ist da eben jetzt ein neuer Faktor dazugekommen, nämlich dass im Juni Israel, also ein anderes Land, hier die Führung angegriffen hat, aber eben auch die Zivilbevölkerung massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das, was ja viele vermutet hatten, gerade im Westen, was auch in Teilen der iranischen Diaspora vorangetrieben wurde, dass die Menschen im Iran sich da jetzt freuen und sich gegen das Regime auflehnen, das ist nicht eingetreten. Und das, finde ich, ist auch sehr nachvollziehbar, wenn man sich in so einer Situation befindet, wo es plötzlich 12 Tage lang Raketen, Einschläge, Bomben auf das Land hagelt, dass man dann davon ausgeht, dass die Menschen jetzt in dieser Situation, wo sie versuchen, selbst ums Überleben zu kämpfen, dann nicht auch noch auf die Straße gehen und gegen Sicherheitskräfte kämpfen, die ohnehin schon nach Spionen suchen und den Erstbesten, den sie im Verdacht haben, dass er irgendwie mit dem Ausland zusammenarbeitet, einkassieren und inhaftieren. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Und da ist eben auch eine große Sorge im Land, bei vielen jungen Iranerinnen und Iranern auch, was würde denn eine zweite Runde des Krieges bedeuten? Das würde aus Sicht vieler vermutlich der Fall sein, dass Israel sagt, wir gehen jetzt noch gezielter die Führungsriege an. Und die Führungsriege, die Regierung, das Parlament, aber auch der religiöse Führer Khamenei, die befinden sich ja alle in Teheran, in der Hauptstadt, in der Millionenmetropole. Es leben 10 bis 12 Millionen Menschen hier. Und das trifft also die Menschen. Und Krieg wünschen sich die meisten Menschen natürlich nicht. Und da ist einfach so eine Sorge da. Also, dass man jetzt Israel als den Heilsbringer hier sieht, innerhalb der iranischen Opposition. Das mag einen Teil geben, die so denken, aus Verzweiflung, aus Hoffnungslosigkeit. Aber ich würde sagen, die Mehrheit ist ganz klar gegen ein militärisches Vorgehen von außen.
Also nach dem Schlagabtausch im Juni hatte man den Eindruck, dass beide Seiten, Israel wie der Iran, sich als Sieger gesehen haben. Was würdest du sagen, wie viel Sieg kann eigentlich der Iran für sich reklamieren? Oder hat es eigentlich dann am Ende doch nur gezeigt, wie verwundbar das Land gegenüber solchen Angriffen ist?
Naja, es hat vor allen Dingen auch nochmal gezeigt, und das ist was, was ich jetzt sehr oft gehört habe die letzten Tage mit verschiedenen Gesprächspartnern, dass man hier im Grunde die eigene Zivilbevölkerung nicht schützen kann, trotz eines so großen Sicherheitsapparats, der auch seit Jahrzehnten immer wieder gegen die eigene Bevölkerung, gegen Kritiker vorgeht. Das ist was, diese Schwäche ist der Bevölkerung bewusst. Es gab hier keinen Luftalarm. Es gibt hier keine Schutzbunker, keine Schutzräume, auch im öffentlichen Raum bisher nicht. Und ja, es wurden ja sehr schnell, schon am ersten Tag auch, hochrangige Personen aus dem System umgebracht. Also sowohl Nuklearforscher, aber auch hohe Militärs. Und teilweise wurden sogar deren Nachfolger, also die wurden dann sehr schnell nachbesetzt, innerhalb dieses 12-Tage-Kriegs umgebracht. Die Frage ist ja, wie groß sind die Lücken im System? Wie groß sind die Lücken im Sicherheitsapparat und wie groß ist das Misstrauen in diesem Sicherheitsapparat? Aber es ist sehr schwer, da einen Einblick zu bekommen. Also das ist sehr abgeschottet und sehr, ja, eine Blackbox eigentlich für uns Journalistinnen. Aber ich glaube, man kann schon festhalten, Philipp, man muss ja immer sich wieder auch vor Augen halten, wer tritt da gegen wen an? Die Israelis haben ja im Juni und hätten auch vermutlich in der Zukunft eben mächtige Verbündete an ihrer Seite. Und dazu gehört allen voran natürlich die Amerikaner. Und da würde der Iran militärisch den Kürzeren ziehen.
Ja, dass das Land seine eigenen Menschen nicht schützen kann, offenbar, das macht denen Sorgen. Das kann man ja nur verstehen. Und zugleich, der Iran hat ja seit diesem Krieg im Juni auch kaum noch Verbündete. Also die Hisbollah im Libanon, die ist massiv geschwächt. Diktator Assad in Syrien, der ist gestürzt, der ist Geschichte. Macht das das Land noch mal verwundbarer gegenüber Angriffen?
Also das ist, glaube ich, ein großes Problem tatsächlich für die Führung hier im Land. Seit dem 7. Oktober sind eben, man nennt das ja schiitische Verteidigungsachse, kurz formuliert, das ist ein militärisches Bollwerk für die Iraner gegen Israel gewesen. Das ist die Hisbollah im Libanon, du hast es angesprochen. Es ist aber vor allen Dingen auch direkt an der Grenze zu Israel im Gazastreifen die Hamas. Es sind die Houthis im Jemen. Und es sind noch verschiedene Milizengruppen im Irak und in Syrien. Und in Syrien ist ja Ende letzten Jahres auch Langzeitmachthaber Assad geflohen und durch andere Kräfte ersetzt worden. Die Verbündeten dort sind ihnen also auch weitgehend weggebrochen. Und man steht tatsächlich da jetzt militärisch sehr geschwächt da. Auch diese Drohungen, die man immer meistens auch über diese sogenannten Proxys, also die Verbündeten, gelöst hat, die kann man jetzt nicht mehr über diese Proxys einlösen. Man sieht sich also jetzt in einem direkten Konflikt mit Israel. Und das war in der Vergangenheit so nicht. Es war im letzten Jahr, gab es zweimal Angriffe, wenn du dich noch erinnerst. Und das Ganze ist dann natürlich eskaliert, als Israel am 13. Juni den Iran direkt angegriffen hat.
Ist das der Grund, warum Iran jetzt umso mehr auf seine Raketen und sein Atomprogramm setzt?
Also auch da ist man sich nicht immer so sicher, was sind jetzt Lippenbekenntnisse, was sind Drohungen, verbale Drohungen und was davon ist tatsächlich die Realität. Wir sehen im iranischen System eine Spaltung, wäre zu viel, würde ich sagen, aber es gibt schon unterschiedliche Nuancen. Es gibt die Regierung um Masoud Pezeshkian und seinen Außenminister Araghchi, die kümmern sich maßgeblich auch um die Verhandlungen mit dem Westen, auch jetzt am Rande der UN-Vollversammlung vor kurzem. Die hatten Gespräche mit den Europäern. Das Ganze hat dann nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Da werden sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Und dann gibt es eben die Hardliner im Land. Und die Hardliner dominieren beispielsweise das Parlament. Die sagen, man hätte nie mit dem Westen verhandeln dürfen. Und man hat doch jetzt wieder gesehen, dass man dem Westen nicht trauen kann. Und wie sollen wir mit Menschen verhandeln, die uns angreifen, die uns bombardieren? Ja, also dann gibt es Aussagen vom Nationalen Sicherheitsausschuss. Ein Sprecher, der meinte zu uns, man kann das Ganze ja jetzt auch als Chance sehen. Nämlich im Atomabkommen gab es sehr viele Beschränkungen, an die wir uns zu halten hatten. Die haben wir jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir unser Atomprogramm nach oben fahren. Und das sind ja wiederum Aussagen, die höchst gefährlich sind, wenn wir über einen militärischen Konflikt sprechen. Donald Trump hat vor wenigen Tagen, auch da die Timeline ist immer so ein bisschen schwierig, weil sehr oft auf der Welt irgendwo irgendwas gesagt wird. Und Donald Trump hat aber auf die Nachfrage eines Journalisten vor einigen Tagen erst gesagt, ich würde diesmal nicht so lange warten. Wir würden sie sofort bombardieren, wenn sie jetzt wieder ihr Nuklearprogramm nach oben fahren. Also es ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite hat die Führung in Teheran das Atomprogramm auch immer als Joker, als Drohung, das ist das bessere Wort, benutzt gegen den Westen. Aber auf der anderen Seite kann es jetzt für sie auch zum Problem werden, wenn sie tatsächlich ihre Drohungen wahrmachen, das Ganze wieder hochzufahren, weiterzuentwickeln, dass die Amerikaner und die Israelis dann wieder angreifen.
Du hast gerade von der Sorge der Menschen vor einem neuen Krieg gesprochen, einem neuen Schlagabtausch. Und gleichzeitig droht ja der Iran regelmäßig Israel auch ziemlich öffentlichkeitswirksam mit der Auslöschung, ne? So heißt es wohl. Ich frage mich, wie kommt es eigentlich bei den ganz normalen Menschen auf der Straße in Teheran an?
Also die Führung spielt ja eben mit der sogenannten Strategie, dass sie sprechen gar nicht von der Regierung Israels, sie sprechen auch nicht vom Staat Israel, sondern zionistische Besatzer, das ist das Wording, dass es die irgendwann nicht mehr geben wird. Ja? Und es gibt ja auch hier in Teheran, das ging schon öfter durch die Medien und ich bin auch vor ein paar Tagen vorbeigefahren, also es gibt diese Tafel noch, es gibt eine Tafel, auf der steht, in so und so vielen Tagen wird das zionistische Regime Geschichte sein oder wird es nicht mehr geben. Und das ist wie ein Countdown, musst du dir vorstellen. Der läuft nach unten. Der hat bei 25 Jahren begonnen, also vor 10 Jahren etwa, glaube ich, wurde diese Tafel aufgestellt. Und ich habe es jetzt einmal ausgerechnet, das wird nämlich in Tagen angegeben, in so und so vielen Tagen. Es waren 5000 irgendwas. Also es waren umgerechnet knapp 15 Jahre. Und das sind nicht nur Drohungen, das ist eine Polemik, mit der man immer wieder spielt. Und die Regimetreuen, die befürworten das auch. Man kriegt da auch Applaus. Aber das ist jetzt das Schwierige. Es gibt keine Umfragen im Iran. Wie viel Prozent der Menschen lehnen eigentlich die Israel-Politik des Regimes ab? Aber ich würde sagen, man kann davon ausgehen, dass es die klare Mehrheit im Land ist. Und dass es seit Jahren Kritik gibt gegen diese Politik und was die Regierung, was die Führung für Gelder aufwendet, um sozusagen in die Proxys ehemals zu investieren, in die Hamas, in die Hezbollah, in die syrischen und jemenitischen Milizen. Da gibt es extreme Kritik, während es hier im Land eine Wirtschaftskrise gibt. Also das wird extrem kritisch gesehen und sorgt für sehr viel Wut im Land.
Lass uns mal in die Zukunft gucken. Was würdest du sagen, sollte es jetzt wirklich Frieden geben in Gaza? Erhöht das das Risiko, dass sich Israel wieder dem Iran zuwendet und angreift?
Zumindest gehen sehr viele Menschen davon aus, hier im Iran. Die Bevölkerung, Journalistinnen, Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, auch Diplomaten, mit denen ich gesprochen habe, dass es eine zweite Runde geben wird. Denn es ist eben nicht so ganz klar, ist das Ziel, was Israel eigentlich hatte, erreicht worden ist. Spricht immer mehr dafür, dass das Ziel nicht erreicht wurde und eben die Frage, wie schnell will der Iran selbst jetzt sein Atomprogramm wieder hochfahren? Wie schnell will man das Raketenprogramm wieder hochfahren? Und wie stark werden die Drohungen sein? Und auch im Hinblick auf die Regierung in Israel, dass man ja quasi sagt, wenn jetzt ein Friedensplan mit der Hamas tatsächlich irgendwie aufgehen würde, dass man dann sich als israelische Regierung wieder einem weiteren Konflikt zuwendet. Also der Vorwurf, den viele Menschen haben im Iran oder die Befürchtung ist, dass die Regierung in Israel den Krieg braucht sozusagen, auch aus innenpolitischen Gründen, um an der Macht zu bleiben. Und das ist ein Vorwurf, den sie auch ihrer eigenen Regierung, ihrer eigenen Führung hier immer wieder machen, dass sie die Krise, dass sie das Feindbild nach außen brauchen, um an der Macht zu bleiben, um ihre Befürworter sozusagen bei Laune zu halten. Und viele rechnen eben damit, dass das Ganze in den nächsten Wochen, Monaten passieren könnte. Das ist auch was, was man immer wieder aus Diplomatenkreisen hört, aus europäischen Diplomatenkreisen auch, dass es da eine zweite Runde geben könnte. Aber keiner weiß es natürlich so wirklich.
Du bist ja jetzt eine Woche, glaube ich, im Land, in Teheran. Gibt es Orte oder Momente, von denen du sagen würdest, da spürt man auch sowas wie Hoffnung? Gibt es etwas, was sich besonders berührt hat oder nachdenklich gemacht hat in dieser Zeit?
Also diesen Wandel zu erleben in der Zivilgesellschaft, in der Öffentlichkeit, dass sich beispielsweise junge Frauen ein Recht nehmen, das ihnen in diesem Land nicht zugestanden wird. Ob das jetzt die Kleiderordnung ist, das Kopftuch ist immer das Plakativste, was man draußen auf der Straße natürlich zuerst sieht, ob das jetzt das Recht ist, Motorrad zu fahren und es einfach machen. Das ist schon interessant, wie kämpferisch die Frauen hier im Land sind. Und dann eben aber auch solche Personen, die ich getroffen habe, wie Hanane und Nima, die ja einfach auch sagen könnten, wir kehren dem Land den Rücken, wir gehen. Die Möglichkeit hätten sie, glaube ich, sind gut ausgebildet. Sie könnten sich wahrscheinlich auf Stipendien oder auf Jobs im Ausland bewerben. Und die aber sagen, nee, wir wollen hier bleiben. Wir wollen aktiv etwas verändern. Wir wollen in unserem Heimatland bleiben. Und das ist natürlich was, ja, viele Menschen schwanken zwischen Hoffnungslosigkeit und Wut. Aber ich glaube, und das hat Hanane eigentlich sehr schön ausgedrückt in dem Interview, das ich mit ihr geführt habe, es ist ja menschlich, dass man einen Lebenswillen in sich hat. Und erst der Tod stoppt einen sozusagen in seiner Kraft. Und es ist ein Kampf, aber solange man kämpft, fühlt man sich eben noch lebendig. Und das ist, glaube ich, was schon viele junge Iranerinnen und Iraner tatsächlich jeden Tag hier zeigen.
Schön gesagt. Katharina Willinger berichtet für uns, für die ARD, für den Weltspiegel aus dem Iran. Vielen Dank für deine Zeit und für dieses spannende Gespräch.
Ich danke dir, Philipp.
Wenn ihr mehr von Katharina hören wollt und sehen wollt, im Weltspiegel berichtet sie von ihrer Reise in den Iran. Einfach klicken in der ARD Mediathek. Der Weltspiegel-Podcast blickt natürlich auch nach Gaza und auf die Friedensverhandlungen. Am besten unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge, auch keine Sonderfolge. Noch ein Podcast-Tipp habe ich für euch. Ganz anderes Thema. Heirate reich. Angelt euch einen Erben oder eine Erbin. Sowas stand früher in der Bunten oder in der Gala. Heute steht es im Magazin The Economist. Reich heiraten bringt oft mehr, als sich anzustrengen. Deshalb fragen unsere Kollegen im Deutschlandfunk-Podcast Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Sind wir zurück in einer Erbengesellschaft, wo die eine Hälfte immer mehr, die andere gar nicht mehr erbt? Wenn 2/3 des privaten Vermögens nicht selbst erarbeitet sind, bedeutet das auch, nicht die eigene Leistung, sondern das Erbe bestimmen zunehmend unsere Möglichkeiten. Ist das gerecht? Und warum ändern wir es dann nicht? Ging doch früher auch. Deutschlandfunk Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Tja, das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Uns gibt's überall, wo ihr gerne Podcast hört. Wenn's euch gefallen hat, liked uns, abonniert uns, sagt's weiter. Darüber freuen sich Wiebke Nielsen, Anna Stosch, Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.